Ich habe auch nicht so gerne so ganz vorgefertigte Pläne im Leben. Ich glaube, man muss immer offen und anpassungsfähig bleiben.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business-Podcasts, die SWZ trifft. Ich bin heute zu Gast im Handels- und Dienstleistungsverband HDS, und zwar im Chefbüro oder besser im Chefin-Büro bei Sabine Meyer. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Frau Meyer, willkommen im SWZ-Podcast.
Hallo und schönen guten Tag.
Wir werden übers Führen sprechen, speziell darüber, ob Frauen anders führen als Männer. Wir werden aber auch darüber reden, wie die Vereinbarkeit von Führungsjob und Familie gelingt und wo eventuell die Hindernisse liegen. Zudem werden wir versuchen, Sabine Meyer auch persönlich etwas besser kennenzulernen. Sie stammt aus Neumarkt, hat an der Cattolica in Mailand Rechtswissenschaften studiert, dann ein Anwaltspraktikum in Bozen absolviert und die Anwaltsprüfung abgelegt. 2013 kam sie zum HDS, wo sie in der Rechtsabteilung anfing. Seit 2023, also seit 3 Jahren, ist sie nun Direktorin des Verbandes, der rund 5.500 Mitglieder zählt und einen gewissen Einfluss auf politischer Ebene hat. Frau Meyer, Sie haben die Anwaltsprüfung abgelegt. Warum sind Sie nicht Anwältin geworden, nachdem Sie ja sich die Mühe gemacht haben, Recht zu studieren, die Prüfung abzulegen? Und dann haben Sie sich anders überlegt, nach der ganzen Mühe. Warum?
Ja, genau. Tatsächlich ist es so, dass mein eigentlicher Berufswunsch eigentlich immer Richterin war. Das heißt, ich habe Jus studiert mit der Absicht, dann einmal Richterin zu werden und habe das Anwaltspraktikum einfach inzwischen mal angefangen, weil natürlich auf den Richterwettbewerb, da muss man auch immer warten, die werden nicht so regelmäßig ausgeschrieben. Und deshalb habe ich die Anwaltsprüfung gemacht und das hat mir auch sehr gut gefallen, war sehr interessant. Aber wie gesagt, ich hatte eigentlich immer die Absicht, Richterin zu werden an und für sich.
Und warum ist es dann nicht dazu gekommen?
Ja, weil ich dann beim HDS angefangen habe. Und anfangs war es für mich mehr so, muss ich zugegebenermaßen sagen, ein fangen wir hier mal an. Und ich hatte immer noch die Richterprüfung im Hinterkopf und habe einfach auf den Wettbewerb gewartet. Aber dann hat mir die Arbeit im HDS eigentlich so gut gefallen, dass ich hier geblieben bin.
Waren Sie da im Grunde nicht überqualifiziert?
Na, das würde ich nicht sagen. Ich muss sagen, der HDS hat mich wirklich von Anfang an überzeugt und ich habe mir das selbst nicht so gedacht und war für mich auch nicht, ich habe es mir nicht erwartet. Aber es war immer sehr abwechslungsreich, sehr vielfältig. Man hat sehr, sehr viele Themen, also gerade in der Rechtsberatung, die Palette war sehr, sehr breit und das war sehr, sehr spannend und vielseitig und deshalb habe ich mich wirklich aus Überzeugung dafür entschieden und habe gesagt, nein, hier gefällt es mir gut, hier geht es mir gut, hier kann ich mich auch weiterentwickeln und es ist sehr abwechslungsreich und es hat mir einfach gut gefallen dann.
Und Sie sind also immer weiter hineingeschlittert und langsam ist dann dieser Berufswunsch, Richterin zu werden, immer schwächer geworden.
Genau, ist immer schwächer geworden und ich bin dann gar nicht mehr beim Wettbewerb eigentlich gar nicht mehr angetreten und habe mich einfach ganz bewusst für diesen Weg entschieden, weil ich mich hier wohlgefühlt habe und ja, das war dann auch die richtige Entscheidung im Nachhinein, würde ich sagen.
Denken Sie noch mal daran?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, so wie es gegangen ist, ist es wirklich gut gegangen und ich bin jetzt sehr glücklich und sehr zufrieden und allgemein sehe ich es immer so, ich habe auch nicht so gerne so ganz vorgefertigte Pläne im Leben. Ich glaube, man muss immer offen und anpassungsfähig bleiben und dann geht es am besten und irgendein Weg findet sich immer und wichtig ist, dass man nach vorne blickt und zufrieden ist und nicht zurückblickt und denkt, was hätte sein können, wenn...
Haben Sie noch die Kontrolle über Ihre Daten oder kennt Ihr Chatbot bereits all Ihre Firmengeheimnisse? ConDash ist die sichere KI-Plattform für Unternehmen. Entwickelt von Converto Lab mit konfigurierbaren KI-Agenten, genau abgestimmt auf Ihre Prozesse, EU-gehostet und 100% datenschutzkonform. Infos und Demo lab.converto.eu. Converto. Passion for Technology.
Sie haben sich dann im Bor gearbeitet und jetzt seit in etwa 3 Jahren sind Sie Direktorin des HDS, wobei man sagen muss, es ist ja eine Doppelspitze. Sie sind die Direktorin des Verbandes, während Fabian Kustatscher die dazugehörende Servicegenossenschaft leitet. Wie funktioniert so etwas überhaupt, so eine Doppelspitze?
Ja, bei uns funktioniert das sehr gut. Zum einen verstehen wir uns auf menschlicher Ebene auch sehr gut. Also das ist sicher ein großer Vorteil. Wir haben unsere Aufgabenbereiche eigentlich recht klar getrennt. Also es ist sehr klar, wer für was zuständig ist. Und das ist sicher wichtig. Und sonst finde ich es in diesem Fall sogar eine Bereicherung, weil wir tauschen uns sehr viel aus. Wir stimmen uns regelmäßig ab. Und es ist auch ein Vorteil, weil man hat gewissermaßen auch einen Sparringpartner, der die Situation gut kennt, der den Betrieb gut kennt. Und das ist sehr fein, weil gerade in der Führungsebene ist es ja auch nicht immer so leicht, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Und wenn man da ein Gegenüber hat, der gemeinsam mit einem diese Verantwortung übernimmt, dann kann man sich sehr viel austauschen und dann funktioniert das sehr gut. Wie gesagt, es ist wichtig, dass die Themenbereiche sehr klar aufgeteilt sind, dass jeder weiß, wofür er zuständig ist. Bei uns ist das sehr klar. Ich kümmere mich um das Thema Verband. Da ist es geht es immer um das Wir, um das Kollektive und er kümmert sich um die In-Service, unsere Beratungsunternehmen, um die Genossenschaft, wo es einfach um die individuellen Dienstleistungen für unsere Mitglieder, um das Ich geht.
Da geben Sie mir ein gutes Stichwort. Was macht die Direktorin eines Wirtschaftsverbandes? Was sind so die wichtigsten Aufgaben?
Ja, zum einen natürlich als Wirtschaftsverband, insbesondere als HDS vertreten wir unsere Mitglieder in den Bereichen Handel, Gastronomie und Dienstleistungen. Und deshalb ist es sehr wichtig, natürlich immer zu schauen, was sind aktuell die Themen, die Herausforderungen, was betrifft unsere Branche gerade, wo gibt es Herausforderungen, wo gibt es Probleme, wie können wir hier unterstützen, wie können wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Also man muss einfach sehr viel beobachten, zuhören, für die Mitglieder da sein, die Probleme der Mitglieder versuchen zu verstehen. Dann natürlich ist das ganz organisatorische Thema, das Operative. Ich bin ja verantwortlich für die Mitarbeiter im HDS, das ganze operative Geschäft, das Alltagsgeschäft, wie man es so nennt. Und hier muss man schauen, einfach, dass das richtig organisiert ist und dass wir diese Aufgaben, die wir ja für unsere Mitglieder im Namen unserer Mitglieder übernehmen sollen, auch von der Organisationsstruktur einfach machen können und richtig hinkriegen.
Also Sie sind für die Mitglieder da, gewissermaßen ein bisschen auch mit einer politischen Note, zum anderen führen Sie ein Unternehmen, muss man sagen, mit Mitarbeiterführung und alles, was dazugehört. Was ist Ihnen von dem Moment, wo Sie erstmals Führungsverantwortung übernommen haben, in Erinnerung geblieben?
Ja, natürlich, es ist schon Mitarbeiterverantwortung zu übernehmen, ist eine Herausforderung sicher auch. Und gerade für mich war es schon etwas Neues. Ich bin vorher immer aus dem fachlichen Bereich gekommen. Ich war eine Fachkraft, ich war Juristin, ich habe mich viel um rechtliche Themen gekümmert. Ich war es gewohnt, einfach in der Sache Bescheid zu wissen. Und dann ist es etwas anderes natürlich jetzt in der Mitarbeiterführung, muss sich da umstellen. Aber ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man versucht zu verstehen, es ist nicht jeder gleich, dass man auch die verschiedenen Bedürfnisse eingeht und einfach auch hier gut zuhört, gut versteht, auch zwischen den Zeilen versucht zu lesen, sich die Zeit nimmt und dann wächst man auch da, glaube ich, mit der Herausforderung mit. Und aber es ist sicher auch ein anderes Thema dann, Mitarbeiterführung.
Glauben Sie, das ist es, was eine gute Führungskraft ausmacht, das Zuhören können, das Eingehen auf die einzelnen Mitarbeitenden, oder gibt es da noch andere Punkte?
Sicher nicht nur das. Das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, zuhören und darauf eingehen können. Natürlich muss man aber auch eine Richtung vorgeben können. Man muss auch Mitarbeiter auch fordern und weiterentwickeln. Auch das ist sehr wichtig. Und ich glaube, es ist ein Mix aus sehr vielen Aspekten, aus sehr vielen Details. Aber sicher, die menschliche Ebene ist sehr wichtig. Aber ich glaube, insbesondere braucht es schon auch Orientierung. Man muss dann auch Verantwortung übernehmen können, Entscheidungen treffen, auch nicht immer nur angenehme Entscheidungen treffen. Das gehört auch dazu.
Sie sprechen es an, die Mitarbeitenden wünschen sich Führungskräfte, die signalisieren, sie wissen, wo es lang geht, sie wissen genau, was sie machen. Darf eine Führungskraft auch an sich zweifeln?
Ich denke, Zweifel sind normal und gehören auch dazu. Und bis zu einem gewissen Punkt sind sie auch sehr wichtig und richtig. Denn nur dadurch kann man Dinge überdenken, sich verbessern, weiterentwickeln. Und das ist sehr, sehr wichtig. Natürlich darf das ein gewisses Maß nicht überschreiten. Denn wenn einen Zweifel dann anfangen zu lähmen, dann ist das natürlich nicht förderlich. Mir hat mal jemand gesagt, immer hinterfragen, aber nicht in Frage stellen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Zweifel sind normal und gehören dazu, oder zumindest für mich sind sie normal und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, man darf dann nicht alles so in Frage stellen, dass man dann nicht mehr weiterkommt. Das wäre dann auch wieder falsch.
Zum einen wünschen sich Mitarbeitende heute Klarheit, zum anderen aber auch einbezogen zu werden in Entwicklungen, auch in Entscheidungen. Da stellt sich die Frage, wie schafft man den Spagat? Das sind ja zwei gegensätzliche Dinge.
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, zugegebenermaßen. Aber ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung, die gehört dazu und die gilt es einfach zu bewältigen. Und das ist auch wichtig, denn man muss Mitarbeitende einbeziehen, denn nur dadurch fühlen sie sich auch Teil einer Sache, können sich auch identifizieren und fühlen sich zugehörig und übernehmen auch Verantwortung. Und das ist ja auch wichtig und das liegt ja auch im Interesse eines Betriebes. Man will ja auch, dass Mitarbeiter mitdenken, mitgestalten und deshalb braucht es diese Einbeziehung. Das ist sehr wichtig, denn nur so kann man sich als Organisation auch weiterentwickeln, wenn alle mitdenken. Aber auch hier gilt wie bei allen immer ein gutes Mittelmaß zu finden. Irgendwann kommt der Punkt, da muss einfach jemand die Entscheidung treffen und diese Verantwortung muss man als Führungskraft nehmen, glaube ich. Und hier gilt es einfach, die richtige Balance zu finden. Es ist sicher nicht immer leicht, aber zum einen, wenn wir dann zu viel immer einbeziehen und dann nicht mitdenken, dann wird man auch dann zu träge in den Entscheidungen und dann kommt man nicht weiter. Aber man muss halt dieses richtige Maß finden.
Es sind viele langjährige Führungskräfte, die sagen, Führen ist schwieriger, ist komplizierter geworden. Nun sind Sie eine junge Führungskraft. Trotzdem frage ich Sie, wie Sie das empfinden. Es gibt heute Homeoffice, es gibt den Ruf nach viel mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten. Die Mitarbeiter wollen ernst genommen und mitgenommen werden. Glauben Sie, dass Führen im modernen Arbeitsalltag komplexer geworden ist?
Ich kann es jetzt nicht beurteilen im Vergleich zu früher. Dass es komplex ist und nicht immer einfach ist, das ist sicher so. Aber auch hier gilt meines Erachtens, wie vorhin bereits gesagt, ja. Aber auch das ist eine Herausforderung, die gilt es zu nehmen. Also das ist einfach die Aufgabe einer Führungskraft auch. Und ja, Flexibilität ist heute ein wichtiges Thema. Und Flexibilität ist mittlerweile ein Trend, der wird auch bleiben. Ist auch wichtig, denn auch Mitarbeitende wünschen sich diese Flexibilität. Und gerade auch, wenn wir vom Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf reden, ist es auch wichtig, eine gewisse Flexibilität zu geben. Deshalb hier muss man das finden. Aber natürlich auch hier bis zu einem gewissen Punkt, denn in erster Linie ist man eine Organisation, ein Unternehmen, das funktionieren muss. Beispielsweise in unserem Fall, wir müssen für unsere Mitglieder da sein, wir müssen unsere Arbeit machen und dann natürlich darf diese ganze Flexibilität, darf dann nicht zu Nachteilen da führen. Also wir müssen unsere Arbeit trotzdem gut machen und hier muss man die Balance halten zwischen Flexibilität geben und nach Möglichkeiten diese auch gewährleisten, aber so, dass die Organisation als solche immer noch funktioniert und gerade in einem Dienstleistungsbereich, der wir ja auch hier sind, sind einfach die Kunden, die Mitglieder, die sind an erster Stelle. Und für die muss man da sein. Und da muss man, ich sage, die Freiheit, meine Freiheit hört immer dort auf, wo dann die Freiheit eines anderen beschnitten wird. Und auch hier gilt das so ein bisschen ähnlich. Flexibilität ist gut und recht, aber solange das dann nicht zum Nachteil unserer Mitglieder und Kunden ist, dann...
Sie wissen ja selber, wie wichtig Flexibilität ist. Sie sind selber zweifache Mama. Über die Vereinbarkeit wollen wir dann auch noch sprechen. Was mich noch interessieren würde, vielleicht haben Sie Tipps für andere Führungskräfte oder die es noch werden wollen, wie Sie es schaffen, in einer Organisation, in der es eben Homeoffice gibt, in dem Flexibilität gefragt ist, alle Mitarbeitenden mitzunehmen, auch das Team zu formen, auch wenn sich die Menschen nicht jeden Tag sehen, sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden kommunikativ auf demselben Stand immer sind. Haben Sie da Tipps?
Tipps wüsste ich jetzt nicht wirklich, aber natürlich, wir versuchen viele, viele Sachen dann immer auch gemeinsam als Team zu machen. Wir feiern gewisse Events und Feste, wir machen Mitarbeitertage, wir feiern ein Sommerfest. Also wir versuchen da schon immer auch das Zugehörigkeitsgefühl zu stärken. Dann haben wir regelmäßig Sitzungen und Austausch auch als Team gesamt. Teilweise natürlich finden diese teilweise auch online statt, aber schon auch in regelmäßigen Abständen immer auch wieder live und vor Ort. Ich glaube, man muss hier einfach schauen, es ist nämlich sehr wichtig, das Zugehörigkeitsgefühl auch zu stärken, den Zusammenhalt und auch die Teamarbeit, weil letztendlich das ist ausschlaggebend. Und Tipps ist schwieriger. Man versucht hier, ich glaube, die richtige Balance auch hier zu halten.
Bei aller Notwendigkeit, dass jeder ein Individuum ist und seine Notwendigkeiten hat, ist eben das Team immer beisammen zu halten und groß zu schreiben, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, also Team ist absolut wichtig. Deshalb sind wir ja auch viele, weil auch jeder seinen Beitrag leistet. Und nur gemeinsam sind wir stark. Und das sage ich jetzt nicht nur so als Floskel. Ich bin auch wirklich davon überzeugt, je mehr Meinungen, je mehr Perspektiven man einholt, desto besser kommt am Ende etwas raus. Und wenn wir diese vielen Meinungen und Perspektiven auch einholen wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die auch wirklich hier vor Ort stattfinden und dass dieser Austausch gegeben ist. Und wenn jeder nur sein eigenes Süppchen kocht, dann funktioniert das selbstverständlich nicht.
Es heißt oft, Frauen führen anders als Männer. Und oft heißt es auch, Frauen führen empathischer und einfühlsamer als Männer. Glauben Sie das auch?
Ich glaube, das ist zum einen, den einen Führungsstil wird es sowieso nicht geben. Jeder hat irgendwo seine persönliche Note und Nuance. Und man kann jetzt natürlich auch bei Männern und Frauen nicht immer so pauschalisieren und alles in eine Schublade stecken. Aber vielleicht grundsätzlich ist es schon so, dass Frauen etwas empathischer sind, weil sie einfach von Natur aus irgendwie vielleicht auch so gemacht sind. Und sicher mehr aufs Zwischenmenschliche achten, das kann schon sein. Und ja, einige Unterschiede stelle ich schon fest, aber ja.
Es gibt auch Männer, die dann empathisch sind.
Genau.
Also tendenziell sind die Frauen etwas empathischer. Okay. In den Wirtschaftsverbänden fällt auf, dass das so ziemliche Männerdomänen sind. Und ich würde mal sagen, sie sind fast so eine weibliche Exotin. Ich habe mal in der Vergangenheit ein bisschen gestöbert und mir ist aufgefallen, ja, die Direktoren in den Wirtschaftsverbänden sind eigentlich immer Männer, mit Ausnahme von Adelheid Stifter, die vor 20 Jahren HDS-Direktorin war, so wie Sie jetzt, und die jetzt die Direktorin der Therme Meran ist. Also Sie sind eine Exotin. Wie fühlt man sich in dieser Männerdomäne?
Ja, also tatsächlich ist es schon eher eine Männerdomäne, in der ich unterwegs bin. Das stimmt tatsächlich. Ich fühle mich eigentlich recht wohl, muss ich sagen. Ich komme recht gut damit zurecht. Natürlich ist es so, dass man immer einige Unterschiede auch merkt. Und gerade Männer in diesen Positionen sind ja auch meistens recht selbstbewusste und dominante Männer. Und da hat man es als Frau natürlich nicht immer ganz einfach. Aber trotzdem, der Umgang ist sehr gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt hier dass es besonders schwierig ist. Und ich fühle mich jetzt auch nicht als Exotin, würde ich sagen. Aber ich glaube, das kann ja der Anfang sein und wird in Zukunft wahrscheinlich auch immer mehr werden.
Sehen Sie sich als Mutmacherin für Frauen, die eventuell auch Führungspositionen anstreben könnten, möchten?
Mutmachen, ich würde mich jetzt nicht so wichtig machen. Aber ich denke, es ist generell sicher wichtig, je mehr Frauen in Führungspositionen sind, dann wird es immer auch als Gesellschaft insgesamt selbstverständlicher. Und das ist, glaube ich, wichtig. Zum einen, damit sich es wirklich etabliert und damit man auch sieht, auch Frauen können ohne Probleme in Führungspositionen sein, damit dann auch diese Überzeugung wächst. Aber auch die Überzeugung bei den einzelnen Frauen dann, dass man auch mehr, ich will jetzt nicht sagen Vorbilder, aber auch mehr Beispiele schon hat und zu sehen, ja, das ist normal, man kann sich das zutrauen, man kann das machen. Es ist auch möglich, auch wenn man Familie hat, man muss nicht diese Entscheidung zwischen Karriere und Beruf unbedingt, Karriere und Familie unbedingt treffen, also dass es einfach möglich ist. Und je mehr Frauen wir in Führungspositionen haben, desto mehr wird dieses Bild einfach selbstverständlicher und führt sicher automatisch dazu, dass es auch noch mehr werden in Zukunft.
Lassen Sie uns noch über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder besser gesagt von Familie und Führungsjob sprechen. Vermutlich kennen Sie das Gefühl, zu spät zu Hause zu sein, obwohl Sie zu früh von der Arbeit weggegangen sind. Also dass Sie überall im Grunde zu wenig Zeit verbringen, oder?
Ja, das ist mir sehr wohl bekannt, dieses Bild. Insbesondere meistens dann auch so, dass man noch, wenn man heimkommt, sowieso schon spät heimkommt, auch noch am Telefon ist, weil man noch weiter telefoniert und noch bei der Arbeit ist. Es ist tatsächlich ein bisschen ein Spagat, den man manchmal machen muss. Aber wie gesagt, es ist auch hier, man muss das halt auch so sehen und so nehmen und dann geht das auch, klappt das auch. Es ist nicht immer einfach, aber...
Also Sie versuchen das nicht strikt zu trennen, wenn Sie nach Hause kommen, Handy aus, da gibt es nichts mehr.
Nein, das wäre, glaube ich, auch so nicht möglich. Also ich denke, in gewissen Positionen ist es schon einfach wichtig, man muss einfach weiterhin erreichbar sein und deshalb mache ich das auch. das mache ich aber auch gerne. Ist auch kein Problem. Mir ist das persönlich auch lieber. Dann kann man noch gewisse Sachen klären, gewisse Dinge klären. Glücklicherweise haben meine Kinder auch Verständnis und Geduld dafür und dann kriegen wir das schon hin.
Auch Ihr Mann ist Führungskraft und umso mehr stellt sich die Frage, wie man das hinkriegt, die Vereinbarkeit.
Es braucht sicher einiges an Organisation. Wir persönlich haben jetzt das Glück, dass wir auch familiär sehr viel Unterstützung haben. Also wir haben beide Großeltern, die sehr fleißig im Einsatz sind und auch ständig eingespannt sind und uns hier wirklich sehr unterstützen. Insbesondere meine Mutter, wir leben wirklich Haus an Haus, die springen sehr, sehr viel ein und deshalb haben wir dieses große Glück und deshalb ist es für uns eigentlich schon machbar. Es ist nicht immer einfach, aber...
Aber ich höre heraus, ohne Familie und ohne diesen familiären Hintergrund wäre es nicht möglich.
Sehr, sehr schwierig. Also ja, also so in dieser Form, also ohne Familie würden wir das in dieser Form kaum machen können.
Also stellt sich die Frage, tut die Politik zu wenig für die Vereinbarkeit oder haben wir einfach zu hohe Erwartungen und kann die Politik gar nicht alles ermöglichen?
Sicher ist nicht immer alles möglich und nicht immer alles leicht. Aber ich glaube, wir müssen hohe Erwartungen haben, weil wir hier einfach noch einen Schritt nach vorne machen müssen. Wir, gerade in der Wirtschaft, wenn wir immer von Arbeitskräftemangel sprechen, wir können einfach nicht auf so einen wichtigen Teil der Bevölkerung, und ich sage jetzt Eltern bewusst und nicht nur Frauen, auch wenn es hauptsächlich Frauen sind, aber Eltern verzichten. Also wir brauchen alle Arbeitskräfte. Die Eltern selbst brauchen das auch. Zum einen ist es auch aus finanziellen Gründen teilweise notwendig, dass beide arbeiten gehen, aber auch für die persönliche Verwirklichung. Auch ein wichtiges Thema. Jeder will irgendwo auch seine Genugtuung haben. Und später in der Rente ist das dann auch sehr wichtig. Deshalb, wir müssen hier sicher alles machen, damit Vereinbarkeit Familie und Beruf möglich ist. Und hier braucht es sicher noch einen Schritt nach vorne, damit wir das wirklich gewährleisten können.
Gibt es Punkte, wo Sie sagen, das müsste die Politik machen, damit die Vereinbarkeit besser wird?
Aus meiner Sicht sind sicher auch einfach Ganztagesmodelle wichtig. Denn wir sprechen immer auch viel von Kita und Kita ist sicher ein Thema, da es sind wenig Plätze. Aber wenn man mal einen Platz in der Kita hat, dann ist das Betreuungsangebot meist gar nicht so schlecht. Da habe ich den ganzen Tag, aber spätestens wenn man dann in der Schule ist, die Schule hört dann wirklich sehr früh auf. Und das ist mit Arbeit dann schon sehr schwierig vereinbar. Wenn die Kinder um 20 vor 1 nach Hause kommen und auch schon ein Mittagessen haben sollten, ist das fast in Teilzeit schon nicht mehr möglich, geschweige denn in Vollzeit. Deshalb Ganztagesmodellen, zumindest vielleicht auch wirklich einen Mittagstisch, wie er ja auch von der Politik oft schon angekündigt worden ist, damit man zumindest gewährleistet, dass ein Mittagessen, dass die Kinder einfach ein bisschen länger noch sind. Aber ich denke wirklich, das Modell ist auch, sind Ganztagesmodelle, damit man wirklich auch hier auch Vollzeit an der Arbeit eventuell nachgehen kann.
Also während man viel über Kita-Plätze spricht und den Mangel an Kita-Plätzen, fängt das Problem im Grunde erst danach so richtig an, nach Kita und Kindergarten.
Ja, ich will jetzt nicht die Kita-Plätze kleinreden, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, Kita ist schwierig, einen Platz zu finden, aber dann die Betreuungszeiten sind gut. Kindergarten hat man zwar einen Platz sicher, aber da werden die Betreuungszeiten werden schon etwas kürzer und in der Schule sind sie dann noch kürzer. Und auch wenn die Kinder Schule gehen, mit 6, 7 Jahren, kann man sie immer noch nicht alleine lassen. Und das ist auch richtig und wichtig so. Und da sind die Zeiten natürlich noch schwieriger für arbeitende Eltern.
In den skandinavischen Ländern ist es durchaus üblich, dass die Eltern beide in Teilzeit arbeiten. Könnten Sie sich das vorstellen in einer Führungsposition?
Das sehe ich schwierig. Es reicht so die Zeit meistens schon nicht wirklich aus. Dann wüsste ich nicht, wie man das in Teilzeit hinkriegt. Auch weil ich denke, dass man da niemandem wirklich gerecht werden würde. Letztendlich für den Arbeitgeber wäre es auch schwierig, weil man einfach nicht diese Verfügbarkeit hat. Für einen selbst aber auch, wenn man, da hat man ja noch mehr das Gefühl, dass man hinterherrennen muss. Und wenn man dann vielleicht bei den Kindern ist, aber mit den Gedanken noch irgendwo anders ist, dann ist da auch nicht geholfen. Also Führungspositionen sehe ich persönlich jetzt in Teilzeit schon schwierig. Ich glaube, da ist es schon wichtig, dass, weil ja auch Führungspositionen ja meistens ja auch nicht ein 8-to-5-Job sind, da ist ja auch die Vollzeit meistens nicht ausreichend, sondern geht ja auch noch darüber hinaus. Dann kann ich mir das persönlich in Teilzeit schwierig vorstellen.
Also ich höre schon heraus, Sie arbeiten gern, Sie arbeiten viel umso mehr würde mich interessieren, wie Sie dieses Gerede über die 4-Tage-Woche empfinden. Das würde mich jetzt wirklich interessieren.
Auch das finde ich ein schwieriges Thema, ehrlich gesagt. Wir reden immer von Produktivität, wir müssen unsere Produktivität steigern. Wir reden vom Wettbewerb, wir stehen im Wettbewerb, auch im internationalen Wettbewerb, im globalen Wettbewerb, USA, Asien, die arbeiten jetzt schon mehr wie wir. Wenn wir dann auch noch auf eine 4-Tages-Woche umsteigen würden, dann ist das sicher aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.
Also für die 4-Tage-Woche gibt es Teilzeit, oder? Gibt es Teilzeitmodelle, da braucht man nicht die 4-Tage-Woche einführen.
Genau, also es war ja schon sind ja schon viele Bereiche, man geht immer wieder einen Schritt zurück. Früher war es vielleicht auch schon normal, dass man samstags gearbeitet hat. Mittlerweile ist samstags auch vielfach schon ein freier Tag. Wenn wir jetzt noch einen Tag weniger machen würden, ich verstehe alle Bedürfnisse und jeder natürlich Work-Life-Balance, absolut wichtig. Aber ich denke, man muss schon auch an die Wettbewerbsfähigkeit und an die Produktivität denken und auch von nichts kommt eben nichts.
Abschließend, jetzt haben wir viel über Führung gesprochen, möchte ich Ihnen noch eine Frage zum Südtiroler Handel stellen. Eine Frage, die ich mir auch selber oft stelle, haben die vielen kleinen Geschäfte in Zukunft noch eine Chance gegen die Konkurrenz der Großen, gegen die Konkurrenz der Online-Geschäfte? Glauben Sie, die haben noch eine Chance?
Sie müssen noch eine Chance haben. Die kleinen Geschäfte sind ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unserer Stadt- und Ortskerne. Gerade in Südtirol macht das schon wirklich auch unsere Lebensqualität und unseren Flair aus. Wir haben noch sehr attraktive und lebendige Ortskerne, wo Gäste gern hinkommen, auch für den Tourismus wichtig, aber auch wo die Einheimischen sich gerne aufhalten, wo sie einkaufen gehen, wo sie flanieren, wo sie einen Kaffee trinken. Und das hilft uns allen und ist, glaube ich, für ganz Südtirol als Standort wichtig. Und wir haben das große Glück, dass wir diese Situation noch haben und deshalb müssen wir alles daran legen, dass das weiterhin so bleibt und deshalb bin ich sehr wohl überzeugt, dass sie noch eine Zukunft und eine Chance haben. Die Herausforderungen sind da, aber deshalb wollen wir sie als Verband ja auch möglichst gut dabei unterstützen.
Und dazu gibt es auch die Direktorin Sabine Meyer. Frau Meyer, abschließend gehört es bei uns im Podcast zur Tradition, zum guten Ton sozusagen, dass wir 3 Fragen stellen mit der Bitte um ganz, ganz kurze Antworten. Das mache ich auch mit Ihnen. Meine erste Frage: Welches Talent haben Sie, das man Ihnen nicht zutrauen würde?
Mir gelingt es manchmal in schwierigen, angespannten Situationen mit einem humorvollen Spruch, mit einem spontanen, vielleicht etwas bisschen aufzulockern und für ein kleines Schmunzeln zu sorgen.
Was war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
Konzentriere dich lieber auf die Dinge, die du ändern kannst, als auf das, was du nicht beeinflussen kannst.
Und meine dritte Frage, über was können Sie lachen?
Ich lache allgemein sehr gerne und sehr viel und dementsprechend kann ich über sehr viele Dinge lachen und mache das auch gerne.
Frau Meyer, danke für diese Einblicke in Ihre Arbeit, auch in Ihr persönliches Denken. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute in Ihrem sicher herausfordernden Job.
Dankeschön.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Die nächste Folge unseres Podcasts, die gibt es in 2 Wochen. Bis dahin gibt es natürlich jeden Freitag eine neue SWZ und online gibt es uns täglich auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.